Also der Angriff, über den wir ja jetzt sprechen, beziehungsweise der ja verhandelt wird, der hat ja im April 2018 stattgefunden. Der Prozess dazu hat ja jetzt erst im September 2021 angefangen. Wir sind das so ein bisschen gewohnt in Thüringen, dass es da große Abstände zwischen Übergriff und Verhandlung gibt. Was sind denn jetzt hier so die Gründe und Begründungen, warum dieser Prozess so spät angefangen hat?
Ja, tatsächlich muss man sagen, dass die Staatsanwaltschaft durchaus schnell war. Da lag die Anklageschrift nach Thüringer Verhältnissen gemessen relativ schnell vor. Sie hat aber den Angriff nicht als versuchten Totschlag gewertet, wie die Nebenklage vorgeschlagen hat. Und deshalb hat sie die mutmaßlichen Täter auch nicht in Untersuchungshaft genommen. Es gilt nach wie vor das Prinzip, es werden erst die Prozesse vor Gericht verhandelt, wo die mutmaßlichen Täter in U-Haft sitzen. Und das war hier nicht der Fall. Und das war der Anfang eines elendig lang verschleppten Verfahrens, wie die Nebenklage, finde ich, durchaus treffend gesagt hat. Dadurch, dass jetzt verhandelt wird nach schwerem Raub und gefährlicher Körperverletzung, ist die Intensität der Tat eigentlich vergleichbar mit einem Banküberfall mit mehreren verletzten Personen. Wenn man sich das vor das geistige Auge führt, ein Banküberfall mit mehreren verletzten Personen, kann man sich vorstellen, dass der Bankräuber danach auch nicht auf freien Fuß gekommen wäre. Deshalb lässt es viele ziemlich ratlos zurück, dass nicht nach versuchtem Totschlag verhandelt wird oder die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft diesen versuchten Totschlag nicht enthielt. Obwohl man, wie auch Sachverständige jetzt vor Gericht ausgesagt haben, bei einem Angriff mit einem Messer, mit dem der Angreifer wahllos am Auto rumfuchtelt, durchaus auch eine Arterie hätte treffen können. Und auch wenn es darum geht, jemanden mit einem langen, schweren Schraubenschlüssel auf den Kopf zu schlagen, kann man sich vorstellen, dass es nicht ohne harte Verletzungen bleibt. Gut, die Staatsanwaltschaft hat trotzdem nur, in Anführungsstrichen, auf Körperverletzung und schweren Raub plädiert. Danach ist erstmal nichts passiert. Das Landgericht Mühlhausen war mehr als 15 Monate untätig. Die Nebenklage bzw. die Nebenklagenanwälten mussten erst eine Verzögerungsrüge stellen. Das ist in solchen Verfahren eigentlich eher untypisch. Und es musste erst ein Richterwechsel im Landgericht passieren, bevor das Gericht die Anklage im September 2020 zuließ. Das waren jetzt auch schon deutlich mehr als 2 Jahre nach der Tat. Der Prozess sollte eigentlich Anfang des Jahres beginnen, dann kam Corona dazwischen, sodass dann erst im September diesen Jahres der Prozessauftakt vonstatten ging. Insgesamt, glaube ich, drängt sich schon der Verdacht auf, dass das Gericht diesen Prozess wie so ein heißes Eisen angefasst hat, um das sich alle rumdrücken wollen und deshalb erst mehr als 3,5 Jahre nach der Tat die Verhandlung eröffnet wurde.
Bevor wir vielleicht nochmal zu dem Prozess jetzt tatsächlich dann auch kommen, in diesen 3,5 Jahren kann ja auch so einiges passieren und ich finde, es ist ja eigentlich in Anführungsstrichen eine ideale Ausgangslage für die Ermittlerinnen und Ermittler, wenn Fotos von den TäterInnen vorliegen, wenn auf den Fotos auch in Serie zu erkennen ist oder nicht zu erkennen ist, aber ein gewisser Tathergang vielleicht nahegelegt wird, dann finde ich, wirft das schon Fragen auf, das, was du jetzt gerade auch geschildert hast. Vielleicht einmal, was ist denn so in diesen 3,5 Jahren passiert, außer dass wahrscheinlich auch tatsächlich für die Zeuginnen und Zeugen das schwer ist, sich genau zu erinnern, was halt eben im April 2018 passiert ist. Aber genau, was gab es denn da auch vielleicht auch für Entwicklungen, die den Prozess beeinflussen könnten?
Ich glaube schon, wie du selbst sagst, irgendwie, es war durchaus ein Glück, dass Fotos von den Angreifern vorlagen. Die Journalisten, die dort angegriffen worden sind, haben mit ihrer Digitalkamera noch Aufnahmen gemacht und haben dann die Speicherkarte in einem Strumpf versteckt, sodass sie anschließend bei dem Raub der Kameraausrüstung bei ihnen bleiben konnte. Die Fotos sind dann auch an die Staatsanwaltschaft übergeben worden, über den Anwalt der Betroffenen. Und die erste Reaktion der Staatsanwaltschaft gegen der Öffentlichkeit war, man müsse erstmal prüfen, ob die überhaupt manipuliert worden seien. Nun kann man sagen, ohne einen zwingenden Verdacht, dass da irgendwie Manipulationen vorgenommen worden sind, ist es natürlich schon so eine Delegitimierung der Betroffenen. Da wird das Bild erzeugt von der Lügenbetroffene. Und wenn man sich die Ermittlungsakten durchguckt, in diesem Jahr bis zur Anklageerhebung der Staatsanwaltschaft ist bei den Ermittlungen relativ wenig passiert. Die Zeugen wurden vernommen, wie das immer so schön ist, irgendwie in solchen Prozessen. Die Zeugenaussagen wurden ausgewertet und so weiter und so fort. Es zeigt sich aber auch, dass die Ermittlungsergebnisse der Polizeikräfte vor Ort durchaus mangelhaft sind. Da wurde bei der anschließenden Hausdurchsuchung nur das Haus von Thorsten Heise durchsucht, nicht aber das Nebenhaus, wo der zweite Angreifer wohnt oder der mutmaßliche Angreifer wohnt. Da wurde alles in Augenschein genommen, nicht aber nach Tatwaffen gesucht. Da wurde das Auto, mit dem die Tat verübt worden ist, auf dem Hof stehen gesehen, aber über 2 Stunden lang nicht durchsucht. Dafür konnten ganz viele Neonazis Sachen raustragen aus dem Auto und reinlegen, ohne dass die Polizei interveniert hat. Ich glaube, wenn man sich das alles als Grundlage der Ermittlungen nimmt, dann ist die Grundlage der Ermittlungen durchaus mager und hätte praller sein können, wenn die Behörden vor Ort ordentlich gearbeitet hätten.
Die Arbeit der Polizei und letztlich auch durch den Prozess erst klar gewordenen Mängel in der Beweisaufnahme und so wurden ja auch schon von der Nebenklage kritisiert. Das heißt ja da auch teilweise in einem Statement, es grenze fast an Arbeitsverweigerung. Ist denn das auch irgendwie dann in dem Prozess an sich dann, ist dem da auch irgendwie so Raum gegeben worden, wie da diese Ermittlungsarbeit vor Ort war? Oder passiert das eigentlich dann gar nicht in solchen Prozessen, dass dann auch mal kritisch nachgefragt wird? Weil das ja, also wäre ich Richterin und würde quasi da mit Polizeibeamten sprechen, würde ich da ja schon auch begründete Nachfragen haben, warum da halt einfach 2 Stunden zugeschaut wird, wie Dinge aus Autos rausgeholt werden und reingetan werden.
Ich glaube, es ist ein gutes Zeichen, dass der Prozess verlängert worden ist. Der ist inzwischen bis Ende März nächsten Jahres terminiert, wo noch einiger Raum ist, um genau das zu thematisieren, aber auch um die politischen Hintergründe des Angriffs zu thematisieren. Vor Gericht. In einem der Prozesstage mussten die ermittelnden Polizeibeamte und Beamtinnen nach der Tat vor Gericht aussagen als Zeugen und Zeuginnen. Und ein Polizeibeamter sagte anschließend zu einem der Nazi-Anwälte, war das jetzt richtig, was ich gesagt habe, oder war das total kacke? Und ich glaube, mit sowas, wenn sowas rauskommt oder sowas öffentlich wird, delegitimiert sich auch die Polizei vor Ort selbst. Also es scheint ja ein näheres Bekanntschaftsverhältnis zu geben, wenn sich der Polizist, der als Zeuge aussagt, danach an den Anwalt der Angeklagten wendet und fragt, war das jetzt in Ordnung? Und ich glaube, das spielt jetzt ja offensichtlich auch eine Rolle in der Politik, die nachfragen will im Innenministerium, was da eigentlich läuft. Und aus den letzten Jahren, speziell im Eichsfeld, kenne ich und kennen viele Kolleginnen und Kollegen ein ähnliches Vorgehen und ähnliche Mängel. Es wundert mich ehrlich gesagt nicht.
Die beiden Angeklagten sind ja auch einschlägig bekannte Rechtsextremisten bzw. Leute, die halt auch in diversen NPD-Organisationen schon tätig waren. Es ist ja dann auch immer tatsächlich eine Frage dessen, wie das halt dann auch bewertet wird als politisch motivierte Gewalttat oder so. Macht es denn bisher Anzeichen deiner Beobachtung, dass das auch berücksichtigt wird, aus welchem Umfeld die kommen und ob das Teil des Tatmotives sein könnte?
Das ist ja ein Ziel der Nebenklage und deren Anwälten, genau diesen Hintergrund auszuleuchten in dem Prozess. Und ich bin da guter Hoffnung, ich habe schon angesprochen, dadurch, dass der Prozess verlängert worden ist und das nicht unerheblich, wird es genug Platz geben, genau das auch auszuleuchten. Und dafür gibt es auch genug Belege, Beweise. Das hat sich in den vergangenen Prozesstagen gezeigt, als ein Zeuge vernommen wurde, ein Bekannter, einer der beiden Angeklagten, der so als unpolitischer junger Mann daherkam und die Nebenklageanwälte das zeigen konnten mit Bildern. Nein, der ist nicht unpolitisch. Der war mit der Familie Heise in Griechenland. Der war Ordner bei dem Schild- und Schwertfestival von Thorsten Heise. Ich glaube, da wird noch einiger Raum sein, genau das auszuleuchten. Und die ersten Anzeichen sind, dass das auch schon angefangen hat und hoffentlich auch weitergeführt wird. Anders als in anderen Prozessen, die wir in Thüringen kennen.
Ich habe ja eben gerade auch schon gesagt, man hat eigentlich ja ziemlich eindeutiges Beweismaterial, zumindest ne, von außen betrachtet eindeutiges Beweismaterial. Die Fotos zum Beispiel, da fragt man sich ja dann auch, welche Strategie die Verteidigung irgendwie an den Tag legen möchte, um halt eben die Angeklagten, sprich die Nazis sozusagen, möglichst glimpflich davonkommen zu lassen. Wie würdest du denn die Strategie der Verteidigung, also der Nazi-Anwälte, bezeichnen und wie treten denn die 2 Angeklagten im Gerichtssaal auf?
Zusammenfassend kann man sagen, dass die Strategie der Angeklagten und auch die deren Anwälte darin besteht, dass sie sich als Opfer stilisieren. Also sie haben gar nicht angegriffen, sondern sie sind von den Journalisten angegriffen worden, die eigentlich gar keine Journalisten sein sollen, sondern Mitglieder der Antifa. Die beiden waren offensichtlich in Fretterode an einem Sonntagmittag oder Vormittag, um angeblich das Haus auszuspähen von Thorsten Heise, das Anwesen, um später dieses Anwesen und Thorsten Heise und seine Familie angreifen zu können. An dem Tag selbst wollten die Angeklagten eigentlich dem Auto der Journalisten, mit dem sie dann weggefahren sind, als sie sahen, dass die Lage brenzlig wird, nur folgen, um sich das Nummernschild zu notieren und den Journalisten zu verbieten, dass sie die gemachten Fotos veröffentlichen. Im Grunde greifen sie da mit den Hinweis der Staatsanwaltschaft aus der Anklageschrift vor, die ja schon angefangen hat, die beiden zu delegitimieren, zu sagen, wir müssen erstmal gucken, ob da Manipulationen vorliegen. Im Grunde ist es eine klassische Schutzbehauptung und obwohl es so lächerlich klingt, glaube ich, ist sie Teil von einer größeren Erzählung, nach der Nazis bei solchen Angriffen im Grunde Opfer sind oder sich versuchen, als die zu verkaufen vor Gericht und von ihrer eigenen Gewalt, von ihren eigenen Taten abzulenken.
Jetzt könnte man natürlich sagen, klar, so die Anwälte der Angeklagten der Nazis in dem Fall versuchen natürlich irgendwie bestmöglich alles zu tun, damit eben die Angeklagten nicht als Angeklagte irgendwie am Ende des Prozesses irgendwie rauskommen. Aber jetzt gibt es ja Aussagen von Zeuginnen. Es gibt ja auch Gutachten von RechtsmedizinerInnen aus Jena, die ziemlich eindeutig nahelegen, dass die Erzählung der Angeklagten nicht stimmen kann. Das wirkt ja schon alles ein bisschen ja durchschaubar, was da die Anwälte der Angeklagten, also die Nazi-Anwälte da versuchen irgendwie ja zu inszenieren.
Das stimmt. Ich glaube auch, es mutet ziemlich lächerlich an, vor allem in der Öffentlichkeit, wenn sich militante Nazis, die gerade zwei Personen angegriffen haben und durchaus schwer verletzt haben, sich auf einmal als Opfer inszenieren. Ich glaube, es hat aber auch durchaus System. Betrachtet man sich Thorsten Heise, also eigentlich Kristallisationspunkt der Szene, aus der die beiden mutmaßlichen Täter auch stammen, dann sieht man, dass besonders Heise schon seit längerem eine Kampagne fährt gegen Journalisten, die er als Vertreter der Antifa bezeichnet. Die Erzählung geht so, die Arbeit der mutmaßlichen Journalisten, die eigentlich der Antifa angehören, dient dazu, Sachen auszuspähen, wie zum Beispiel das Grundstück, das Haus, um später militanten Strukturen aus der Antifa das Zeug an die Hand zu geben, um dieses Grundstück, diese Personen anzugreifen. Das ist nichts Neues bei Thorsten Heise, auch nicht in der Neonazi-Szene. 2018, als sich der Überfall ereignete, hat Thorsten Heise, ich glaube, drei Tage später, am 1. Mai in Erfurt auf dem Aufmarsch genau damit weitergemacht, indem er vor den Anwesen der Neonazis anwesende Journalisten mit Namen benannt hat und sie somit auch so als Feindbild markiert hat. Und wer mal so einer durchaus aufgeladenen Menge von Neonazis gegenüberstand und auf einmal mit Namen genannt wird, weiß, dass es eigentlich ein verklausulierter Aufruf ist, genau diesen Journalisten, Journalistinnen anzugreifen und sie im Zweifelsfall auch gewalttätig anzugreifen. In dieser Strategie legitimiert so ein Notwehrrecht, also wir müssen uns dafür schützen, angegriffen zu werden, genau diese gewalttätigen Angriffe von Neonazis. Und das ist nicht eine Spezialität von Thorsten Heise, das zeigt sich im Augenblick auch in der gesamten Thüringer Neonazi-Szene. Dort waren Brände in einigen Immobilien zu verzeichnen und obwohl noch gar keine Täterinnen feststanden, haben die Nazis die Brände genutzt, um sich als vermeintliche Opfer darzustellen und damit gegen die Zivilgesellschaft in Thüringen und auch gegen ihre Einrichtungen zu schießen. Diejenigen sollen schuld sein an den Bränden, die eigentlich schon vor langen Jahren vor diesen Immobilien und der Gewalt, die davon ausgeht, gewarnt haben, wie zum Beispiel die mobile Beratung in Thüringen. Mhm. Schützenhilfe erhalten genau diese Neonazi-Strukturen dabei vom Björn Höcke und der Thüringer AfD, der genau auch dieses macht, nämlich so eine Täter-Opfer-Umkehr und sagt, im Grunde waren genau die schuld an den Bränden, die entgegen den Angaben der Landesregierung schon vor langen Jahren gewarnt haben, die und die Immobilien sind gefährlich, weil sie gehören den und den Neonazis und diese Strukturen offengelegt haben.
Jetzt hast du quasi schon den Bogen gesponnen zu anderen Vorfällen und auch quasi auch den Bogen zur AfD gesponnen. Vielleicht aber von denen auch nochmal wegkommt oder über die AfD hinausblickend, würdest du denn sagen, dass diese Strategie, so dieses, wir wehren uns ja nur gegen, in Anführungsstrichen, den Linksterror, gegen militante Antifaschistinnen und Antifaschisten und müssen deswegen Gewalt anwenden, schafft es denn deiner Meinung nach, diese Erzählung tatsächlich auch aus dem Gerichtssaal heraus, weiß ich nicht, in Medien oder auch in der Politik irgendwie Gehör zu finden? Du wirst ja sicherlich auch so Medienberichterstattung über diesen Prozess ja auch irgendwie verfolgen. Oder auch nicht, ich weiß es nicht. Aber meinst du jetzt, vielleicht auch losgelöst von diesem Prozess, dass es irgendwie man schon Andeutungspunkte oder irgendwo sieht, ja okay, das trifft hier leider auf fruchtbaren Boden irgendwie, diese Erzählung?
Beim Freitag-Rode-Prozess selbst trifft das nicht zu. Da war der Druck im Vorfeld der Prozesseröffnung so groß, auch der öffentliche Druck, mit Pressemitteilungen, mit Medienberichterstattung, aber auch mit Kundgebungen an den Prozesstagen selbst, dass diese Erzählung, Nazis sind die eigentlichen Opfer, gar nicht erst durchdringen konnten. Zumal es dann wirklich im Gerichtssaal lächerlich wurde, als die Neonazi-Anwälte ihre Strategie da ausgepackt haben. Ich glaube auch schon, im Vorfeld des bevorstehenden Untersuchungsausschusses in Thüringen zum Thema extremistische Gewalt, wie er so schön heißt, wird das eine größere Rolle spielen, weil genau da auch die vermeintlich angebliche linksterroristische Gewalt verhandelt werden wird. Und mit einer AfD unter Björn Höcke im Thüringer Landtag, glaube ich, wird sich die vor allem gegen die Zivilgesellschaft in Thüringen, gegen linke Strukturen und ihre Hintergründe richten. Ziel ist es natürlich, dass Sachen offengelegt werden, dass Personen diffamiert werden, delegitimiert werden von Seiten der Rechten, der konservativen Rechten. Und ich glaube, das werden wir dann sehen, wenn der Ausschuss sich konstituiert hat und seine Arbeit aufgenommen hat, wie das dann wirklich wird. Im Fall Fretterode bin ich froh, dass ich diese Erzählung nicht durchsetzen konnte.
Wir haben jetzt ganz viel über die Angeklagten, über die Täter gesprochen, aber es geht natürlich auch um die Betroffenen, die zwei Journalisten, die da auch wirklich gefährlich angegriffen wurden. Wie geht's denen denn eigentlich derzeit?
Ja, man sagt ja so schön, den Umständen entsprechend gut. Also ich glaube, beide können von großem Glück sagen, dass sie nicht größere und schwere Verletzungen davon getragen haben, als sie eh schon davon getragen haben. Der Kollege, der mit einem langen, schweren Schraubenschlüssel angegriffen worden ist, dem ist eine Kopfplatzwunde diagnostiziert worden. Erst ein halbes Jahr später ist im Klinikum diagnostiziert worden, dass es eigentlich eine Schädelfraktur war. Jetzt können wir uns alle vorstellen, ein halbes Jahr mit einer Schädelfraktur rumzulaufen und nicht davon zu wissen, kann durchaus lebensgefährlich sein. Der Kollege hat sich inzwischen aus seinem Arbeitsbereich komplett zurückgezogen und leidet auch heute noch körperlich, aber auch psychisch natürlich irgendwie unter dem Angriff von damals. Der andere Kollege macht weiter nach einer kurzen Pause, auch genau in diesem Themenfeld, und sagt irgendwie, natürlich spüre ich die psychischen Folgen dieses Angriffs auch. Und wir können alle, glaube ich, sagen irgendwie oder können uns alle vorstellen, dass eine solche Tat nicht spurlos an einem vorbeigeht. Auch nicht, wenn sie mehr als 2,5 Jahre her ist. Das wirkt immer noch nach. Und hinzu kommt jetzt in dem Prozess, dass im Gericht die Betroffenen jeden Verhandlungstag genau mit den mutmaßlichen Tätern konfrontiert sind. Dass das zu einer psychischen Belastung führen kann, können wir uns alle, glaube ich, vorstellen.
Ich erinnere mich an ein Gespräch mit der Opferberatung Esra nach dem Urteil im Fall des rassistischen Angriffs in einer Erfurter Straßenbahn. Da war so ein bisschen oder wurde auch hervorgehoben, weil es eben leider auch immer noch etwas Besonderes ist oder eher erstmalig irgendwie so konsequent durchgesetzt wurde, dass auch während des Prozesses in dem Fall besonders zeugenfreundlich, hieß es in der Pressemitteilung, vor allen Dingen auch mit den Betroffenen umgegangen wurde, während des Prozesses, während der Verhandlung. Also es gab so einen ZeugInnen-Schutzraum. Der Richter hat bestimmte Aussagen kontextualisiert, nochmal nachgefragt und nachgehakt. Es war irgendwie auch so, dass bei der Aussage des Betroffenen eher nicht im Blickfeld des Angeklagten saß, also er sich quasi nicht wieder mit dem Täter zumindest optisch auseinandersetzen musste, nicht retraumatisiert wurde. Also da wurde sehr sensibel eben damit umgegangen, wie man auch Betroffene schützen muss, obwohl man natürlich auch auf ihre Aussagen angewiesen ist. Wie ist das jetzt in dem Fall? Wird da in irgendeiner Form auch Rücksicht darauf genommen, dass ja die zwei Betroffenen auch wirklich schwer verletzt wurden und auch noch viel mehr hätte passieren können?
Ich würde gerne mal als anderes Beispiel den Wallstedt-Prozess nennen. Erst vor dem Landgericht, in den Räumlichkeiten des Landgerichtes Erfurt und dann später in der Messe, in der Revisionsverhandlung. Da hatten die Betroffenen immer das Problem, neben den Angeklagten mit deren Unterstützungsumfeld konfrontiert zu sein. Das ist zum Beispiel im Fretterode-Prozess gar nicht so. Da hat sich bislang kein Neonazi im Publikum wiedergefunden. Auch vor dem Gericht selbst war bislang kein organisierter oder erkennbarer Neonazi zu sehen. Das heißt, diese Last fällt schon mal weg, nicht nur von den mutmaßlichen Tätern, mit den mutmaßlichen Tätern konfrontiert zu sein, sondern auch noch mit Neonazis im Zuschauerraum, die dann vielleicht noch Unterstützungskundgebungen machen oder im Gerichtssaal selbst laut ihre Unterstützung signalisieren. Die Nebenklageanwälte sind bislang mit der Verfahrensführung durchaus zufrieden, loben sie sogar, was sie wohl vorher nicht erwartet hätten. Und ich habe auch den Eindruck, dass vor allem durch die Öffentlichkeit im Vorfeld des Prozesses jetzt mit den Betroffenen sehr sensibel umgegangen wird und nicht wie in anderen Prozessen auf Begleitung verzichtet wird, ihnen noch zusätzliche Steine in den Weg gelegt werden. Das ist im Fretterode-Prozess jetzt wirklich anders.
Jetzt geht ja dieser Prozess weiter. Wir führen das Gespräch ja gerade am Montag. Zu hören ist dieses Gespräch am Mittwoch. Genau an dem Tag dazwischen, am Dienstag, geht ja der Prozess weiter. Es gibt einen neuen Prozesstermin. Was sind denn jetzt erstmal so die nächsten Schritte in dem Prozess? Und du hast ja auch gesagt, der ist ja jetzt verlängert worden. Wann ist denn da mit einem Urteil zu rechnen?
Schätzungsweise werden die Plädoyers der Staatsanwaltschaft und der Anwälte der Angeklagten Ende März fallen und dann soll auch schon gleich ein Urteil fallen. Ich wäre da noch vorsichtig mit der Einschätzung, dass das wirklich so weit kommt, weil bis dahin noch viel Zeit ist, wo sich auch neue Sachen ergeben können. Ziel der Nebenklage, der Anwälte der Nebenklage, ist es doch noch, den versuchten Totschlag mit einzuführen bzw. ihn mit in die Anklageschrift zu setzen, die Anklage zu erweitern. Ziel ist es auch, im restlichen Zeitraum, der bis dahin bleibt, noch weiter die politischen Hintergründe auszuleuchten. Bislang hat man das Gefühl, dass das Gericht in Mühlhausen, die Richterin selbst, dem nicht abgeneigt ist. Es gab den letzten Termin, da sollte ein Antrag der Anwälte der Angeklagten eingeführt werden und verhandelt werden, der durchaus auch offenbar absurd war. Da ging es wieder um, unsere Angeklagten sind die eigentlichen Opfer und die Betroffenen gehören der gewalttätigen Antifa-Szene an, den sie kurzerhand abgewiesen hat. Da wurde nicht viel diskutiert, sondern der wurde nicht zugelassen, abgewiesen. Der Prozesstag war nach einer halben Stunde vorbei. Und ich glaube, das macht mir Mut, dass auch genau solche Sachen in Zukunft stärker thematisiert werden und auch verhandelt werden. Aber, das muss ich hinzufügen, nicht ohne den öffentlichen Druck, der im Vorfeld erzeugt worden ist und der auch weiterhin nachhallt. Wenn zum Beispiel die Gewerkschaften der beiden Betroffenen, der Journalisten, die Journalistenverbände sagen, wir begleiten den Prozess, wir beobachten ihn und schon im Vorfeld heftige Kritik an der Justiz und den Verantwortlichen geäußert haben, erhöht das natürlich den Druck, dass der Prozess auch fair geführt wird und nicht zu einem Larifari-Prozess wird, wie man ihn aus anderen Gerichten in Thüringen kennt.
Das macht dir Mut, hast du gerade gesagt. Du bist ja, vielleicht in so einer Art Doppelrolle gerade vor Ort. Du berichtest als Journalist über diesen Prozess und die Betroffenen dieses Überfalls sind ja Leute, die eben auch selber journalistisch tätig sind. Du berichtest auch über die Extremrechte hier in Thüringen, bist bei diversen Demos vor Ort und weiß ich nicht was. Welche Erwartungen hast du denn jetzt persönlich an diesem Prozess und vielleicht auch über diesen Prozess hinaus?
Ich glaube, dieser Prozess könnte durchaus ein Zeichen setzen. Und zwar ein Zeichen, dass Journalismus und seine Vertreterinnen und Vertreter ernst genommen werden und nicht wie zum Beispiel im Eichsfeld durchaus häufiger passiert ist, ja, das sind die Antifa-Journalisten, das sind die Antifa-Fotografen, sondern gesagt wird, nein, das ist eine ordentliche Recherche, eine ordentliche Hintergrundberichterstattung und die muss auch geschützt werden. So wie sich die Polizisten nach dem Überfall benommen haben vor Ort, zeigt mir das, dass dort kein ordentliches Interesse ist, genau diese Hintergründe auch aufzuhellen und einen Schutz für Journalistinnen und Journalisten zu organisieren. Ich finde es schon bezeichnend, dass zum Beispiel die Kolleginnen und Kollegen vom MDR zu solchen Terminen wie bei Rechtsrock Open Airs und Aufmärschen nur noch mit Bodyguards und Securities kommen können. Das kann sich dann der MDR als öffentlich-rechtlicher Rundfunk leisten. Freie Journalistinnen und Journalisten wie andere Kolleginnen, Kollegen und ich können sich das nicht leisten und wollen sich das auch nicht leisten, weil irgendwie ist es schon absurd, wenn man Journalismus nur noch mit einer Security oder mit einem Bodyguard betreiben kann und die Behörden vor Ort eigentlich schützen können oder nicht schützen wollen. Und das könnte ein Punkt sein, den der Prozess befördert, zu sagen, Presse und Journalismus müssen ernst genommen werden, sie müssen geschützt werden und wer die Meinungsfreiheit angreift, der muss auch mit entsprechenden Strafen rechnen. Und genau so ein Signal könnte dieser Prozess senden.